Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen bei einer neuen Woche Info auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Versteckte Diskriminierung von LGBT-Menschen in der Initiative für Ehe und Familie. Schwul-lesbische Organisationen bekämpfen das CVP-Projekt. Und Boykott statt Friedensverhandlungen. Immer mehr Aktivisten und Aktivistinnen zweifeln an Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Ruanda gedenkt den Opfern vom Völkermord von vor 20 Jahren. Im Frühjahr 1994 wurden in Ruanda bis zu 1 Million Menschen von Hutu-Extremisten bestialisch ermordet. Die große Mehrheit waren Tutsi, aber auch moderate Hutu. Es war ein Völkermord auf Ansage, von der Regierung von langer Hand geplant, organisiert und koordiniert. Und die Welt schaute zu. Zwar waren Blauhelmsoldaten vor Ort, sie durften aber nicht eingreifen. 20 Jahre nach dem Völkermord sind die Wunden noch lange nicht verheilt. Trotzdem gehört Ruanda derzeit zu den sichersten und stabilsten Ländern auf dem afrikanischen Kontinent. Bei den Parlamentswahlen in Ungarn hat Regierungschef Viktor Orban den Sieg davongetragen. Nach dem provisorischen Endergebnis hat seine Fidesz-Partei die angestrebte Zweidrittelsmehrheit erreicht. Das Mitte-Links-Bündnis erreichte lediglich ein Viertel der Stimmen. Die rechtsradikale Jobbik legte auf über 20% zu. Das zunehmend autoritäre Gebaren von Orban und seine zahlreichen demokratiepolitisch bedenklichen Gesetze haben die ungarischen Wählenden offensichtlich nicht abgeschreckt. Mit der Zweidrittelsmehrheit kann der rechtskonservative Regierungschef nun die Verfassung nach Belieben ändern. Ausführliche Einschätzungen zu den Wahlen in Ungarn und die Konsequenzen hören Sie morgen im Rabe Info. Nach mehrtägigen Spekulationen ist es nun offiziell, die beiden größten Zementkonzerne der Welt fusionieren. Der Schweizer Holcim und der französische Lafarge-Konzern wollen sich zusammenschließen. Der neue Konzern soll Lafarge-Holcim heißen. Der Hauptsitz soll in der Schweiz sein, den Verwaltungsratspräsidenten soll Holcim stellen, den Konzernchef Lafarge. Lafarge ist bis anhin vor allem in Afrika verankert, Holcim in Lateinamerika. Die beiden Konzerne erwirtschaften zusammen einen Umsatz von rund 40 Milliarden Franken. Jetzt stehen Gespräche mit den europäischen Wettbewerbsbehörden an. Über die Auswirkungen dieser Megafusion hören Sie mehr morgen im Rabe Info. Peter Liechti ist tot. Einer der bedeutendsten Schweizer Filmschaffenden ist am Freitag in Zürich verstorben. Vor kurzem gewann der 63-Jährige noch den Schweizer Filmpreis für seinen letzten Film «Vaters Garten – Die Liebe meiner Eltern». Peter Liechtis Filme waren weder Dokumentar noch Spielfilme. Er hatte einen eigenen Zugang, um Themen, die ihn beschäftigten, filmisch umzusetzen. Zum Wetter. Morgen Dienstag ist es bewölkt mit einigen Schauern. Lokal kann es auch Gewitter geben bei um 15 Grad. Am Mittwoch wird es im Tagesverlauf wieder recht sonnig mit Biese. Am Donnerstag ist es meist sonnig, trotz teils hohen Wolkenfeldern bei bis zu 18 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Verheiratete Paare nicht länger benachteiligen. Das will die CVP-Initiative für Ehe und Familie gegen die Heiratsstrafe. Die Initiative verlangt, dass verheiratete und nicht verheiratete Paare gleichgestellt werden. Sie fordert gleich viele Steuern und gleich viele Renten für alle. Auf den ersten Blick erscheint das als durchaus fortschrittliche Forderung, auf den zweiten Blick aber zeigt sich, die Initiative hebt Ungleichbehandlungen auf und schafft gleichzeitig neue. denn mit der Initiative würde auch der folgende Satz in der Verfassung verankert: Die Ehe ist eine auf Dauer angelegte und gesetzliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Ein Satz, bei dem es Barbara Lantemann, Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation LOS, ziemlich mulmig wird. Wilma Rall hat mit ihr gesprochen.
Dieser Satz ist ganz einfach eine ganz klare Diskriminierung gegenüber die LGBT-Community. Das heißt Lesben, Schwulen und Transmenschen. In dem Sinn, dass wenn wir in der Verfassung so einen Satz reinschreiben, heißt das natürlich ganz klar, dass die Möglichkeit in den Jahren, die jetzt kommen, gar nicht mehr existiert, dass wir da vielleicht mal eine Gleichstellung bekommen betreffend Ehe für alle. Das Recht auf Ehe für alle.
Die CVP schreibt ja in ihrem Text zur Initiative, dass dieser Verfassungsartikel am Ehebegriff nichts ändern würde. Für LGBT sei ja extra das Partnerschaftsgesetz verabschiedet worden, 2005 vom Volk angenommen. Und wenn man den Ehebegriff neu definieren wolle, also auch die Ehe für LGBT öffnen wolle, dann brauche es in jedem Fall eine Verfassungsänderung.
Es ist einfach ein ganz komischer Schritt. Oder? Alle anderen Länder um uns herum haben jetzt die Ehe an alle geöffnet. Und die Schweiz möchte auf jeden Fall plötzlich so eine Diskriminierung für so einen Satz in der Verfassung schreiben. Und das ist für uns einfach wirklich kontraproduktiv. Sicher müssen wir vor dem Volk gehen, wenn wir mal sowas möchten. Das ist ganz klar, das ist in der Schweiz so. Aber sicher braucht das auch nicht so eine Definition, die wirklich zu einem anderen Zeit passt. Also es ist wirklich merkwürdig, dass die Schweiz da so etwas wie einen Schritt nach hinten macht, obwohl ja alle Länder um uns herum einen Schritt nach vorne machen.
Die Initiative wurde Ende 2012 eingereicht mit rund 135.000 Unterschriften. Sie ist derzeit bei der zuständigen Nationalratskommission hängig. Der Bundesrat hat aber sein Votum bereits im Oktober 2013 abgegeben. Er empfiehlt die Initiative zur Annahme, um die steuerliche Diskriminierung von Ehepaaren zu beseitigen. Soweit ich das gesehen habe, geht er in seiner Botschaft mit keinem Wort auf die Bedenken der LGBT-Community ein. Also die Bedenken, dass sie eben eine Diskriminierung von LGBT mit sich bringen könnte. Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist wirklich so. Wir waren wirklich sehr schockiert damals, als diese Initiative vom Bundesrat gutgeheißen worden ist, weil wir wirklich das Gefühl hatten, dass der Bundesrat das genau weiß, dass in diesem Satz etwas ganz Schlimmes reinkommt. Und wir haben auch darauf aufmerksam gemacht. Man hat einfach nur gesagt, das ist jetzt wirklich wichtig, dass man diese Diskriminierung der Ehe wegschafft betreffend Steuern, obwohl man auch da vielleicht darüber diskutieren könnte, ob da wirklich eine Diskriminierung immer noch besteht. Aber es war wirklich, ich habe das Gefühl, das war so eine politische Gelegenheit, sich populär zu machen. Und da hat man natürlich die ganze LGBT-Community geopfert und überhaupt nicht auf unsere Anmerkungen aufgepasst.
Am Wochenende haben sich Schweizer LGBT-Organisationen in Ostermundigen bei Bern getroffen. Sie verlangen das Recht auf Ehe für alle. Was heißt das konkret?
Das heißt ganz konkret, dass wir unsere Organisation zusammengebracht haben, um darüber zu diskutieren, inwiefern wir heute jetzt in der Schweiz auch auf das Thema eingehen wollen, dass wir die Ehe für alle eröffnen möchten. Das heißt für Lesben, für Schwulen und für Transmenschen. Ohne Diskriminierung betreffend Orientierung oder Identität. Das ist einfach wichtig, dass diese Ehe jetzt einfach für alle gleichgültig sei.
Über 50 Verbände und Organisationen waren dabei. Unter anderem war auch Laurent Seydoux, Vizepräsident der Schweizer Grünliberalen, dort. Inwiefern zeichnet sich denn Unterstützung seitens anderer Parteien ab?
Also wir haben ganz sicher eine Unterstützung in allen Parteien. Wir werden da am 17. Mai eine Kundgebung auf dem Münsterplatz in Bern organisieren, wo sich dann ganz verschiedene Parteien zeigen werden. Es gibt in jeder Partei Leute, ich glaube, die sind wirklich sehr offen und haben das verstanden, dass das wirklich ein Schritt nach hinten ist und dass wir da jetzt wirklich nach vorne gehen müssen. Und die GLB hat diese Gelegenheit genützt und hat ganz klar gezeigt, dass sie einen Gegenvorschlag vorstellen möchte und ganz sicher nicht diese CVP-Initiative so unterstützen wird, wie sie jetzt aussieht.
Das sagt Barbara Lantemann, Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation LOS.
95,6. Rabe Info.
Wieder einmal verhandelten Israel und Vertreter der palästinensischen Bevölkerung in den letzten Wochen über einen Frieden. Wieder einmal steht dieser sogenannte Friedensprozess auf der Kippe. Ende letzte Woche ließ der US-amerikanische Außenminister John Kerry durchschimmern, dass sowohl Israel als auch die palästinensische Autonomiebehörde den Prozess sabotieren. Israel lässt Häftlinge nicht frei, wie ursprünglich versprochen. Palästina versucht weiterhin von UNO-Organisationen anerkannt zu werden, obwohl es damit Israel provoziert. Hauptknackpunkt bleiben die israelischen Siedlungen auf palästinensischem Gebiet. Während verhandelt wird, wachsen diese Siedlungen weiter. Je größer das von Israeli besiedelte palästinensische Gebiet wird, desto kleiner die Hoffnung, dass Palästina zu seinem eigenen Staat kommt. Viele Friedensaktivisten und Aktivistinnen beginnen folglich an der Zwei-Staaten-Lösung zu zweifeln, so auch die italienische Aktivistin Ika Dano. Sie hat 2,5 Jahre im Alternative Information Center in Bethlehem gearbeitet. Dieses Zentrum wurde vor 30 Jahren von israelischen und palästinensischen Aktivistinnen gegründet. Es will die Verbrüderung der Gemeinschaften statt die Spaltung fördern. Ich habe Ika Dano getroffen und wollte wissen, wo steht der Kampf für ein freies Palästina heute?
Ich würde eher sagen, dass wir uns nicht für ein freies Palästina, sondern für freie Rechte aller Bürger einsetzen. Und zwar alle israelischen und palästinensischen Bürger. Es sieht auf der Ebene gut aus. Und zwar der Protest in Israel wird größer, obwohl wir immer noch von weniger als 1,1% der Aktivisten sprechen. Der Frieden ist weit weg. Auf der offiziellen Ebene sieht es nicht gut aus, einfach nur, weil der sogenannte Friedensprozess kein Friedensprozess war, noch nie, von Anfang an nicht, sondern einfach nur eines Hinauszögern ist, um Israel, also dem israelischen Staat, weitere Zeit einzuräumen, um die Kolonialisierung des palästinensischen Landes fortzusetzen. Wir machen weiter als Alternative Information Center, weil wir auch hoffen und glauben, dass die internationale Gemeinschaft, insbesondere die internationale Zivilgesellschaft, zunehmend sieht, dass die offizielle Version der Geschichte zu Israel und zur israelischen Politik nicht ganz stimmig ist und dass es sich ganz einfach um Verletzung von Menschenrechten handelt, die Israel einstellen muss.
Es gibt ja eigentlich zwei Linien, wie sich Palästina entwickeln könnte, nämlich eben als autonomer Staat. Im Moment gibt es so eine gewisse Autonomie, aber in Wirklichkeit dominiert Israel auch diese palästinensische Autonomiebehörde. Einen anderen Weg wäre eben nicht die Zwei-Staaten-Lösung, sondern einfach ein Staat, wo alle die gleichen Rechte haben. Nachdem Sie 2,5 Jahre dort gelebt haben, in welche Richtung würden Sie tendieren?
Ja, ich glaube, die Politik der Facts on the Ground von Israel hat die Zwei-Staaten-Lösung unmöglich gemacht. Ich glaube als internationale Aktivistin, dass ich mich nicht für eine Lösung einsetzen sollte, sondern einfach nur für die Verwirklichung der National- und der Menschenrechte der Palästinenser, also für das Ende der Besatzung und für das Rückkehrrecht der 7 Millionen palästinensischen Flüchtlinge. Und daraus wird sich wahrscheinlich dann ein Staat, also ein endlich demokratischer Staat mit gleichen Rechten für alle Bürger ergeben.
Seit 3 Jahren geht ziemlich viel ab, vereinfacht gesagt, in der arabischen Welt. Der arabische Frühling wird diese Zeit auch genannt, die bis heute eigentlich anhält. Dazwischen liegen viele arabische Winter und Sommer, ein Auf und Ab überall auch. An gewissen Orten konnten alte Herrscher vertrieben werden, an anderen Orten ist es zu schweren Konflikten gekommen, sterben jeden Tag Dutzende oder Hunderte von Menschen. Gleichzeitig hat die Weltöffentlichkeit jetzt angefangen, auf diese verschiedenen arabischen Regionen zu schauen und weniger auf Palästina. Wie ist das, der arabische Frühling? Wie ist der dort angekommen? Weil die Aufmerksamkeit für den Palästina-Konflikt ist ja dadurch geschwunden.
Die Hoffnung war groß zum Anfang des arabischen Frühlings in Palästina. Man hat gehofft, dass ein Aufstand dann auch in Palästina möglich werden würde, auch durch die Solidarität der anderen arabischen Staaten, wo die Völker durchaus auf palästinensischer Seite sind, die Regime eher weniger. Ich glaube, die Hoffnung ist ein bisschen geschrumpft. Erstens wegen der Entwicklung des arabischen Frühlings, der dann doch gar nicht so ein Frühling war oder ein sehr zweifelhafter. Und zum anderen auch, weil ein Aufstand in Palästina ja nicht nur die israelische Besatzung zum Ziel haben müsste, sondern auch diese sehr problematische Autonomiebehörde, die quasi die schmutzige Arbeit für Israel erledigt. Insofern bräuchte man nicht nur einen Aufstand, sondern also das ganze System auf den Kopf stellen. Und bisher scheint es nicht wirklich sehr aussichtsreich zu sein von Seiten der anderen arabischen Staaten für Palästina.
Sie haben für dieses Alternative Information Center AIC in Bethlehem gearbeitet. Das ist eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation. Es gibt Studien, die sagen, es gibt kaum einen Ort auf dieser Welt, wo es so viele NGOs hat wie Palästina. Da stehen sich die NGOs zuweilen einander auf den Füßen herum. Es gibt ganz böse Stimmen, die sagen, die NGOs sind zum Teil Teil des Problems, dass sie das Problem nicht lösen, damit sie selber wichtig bleiben. Was sagen Sie dazu als ehemalige NGO-Mitarbeiterin dort?
Also wir sind eine NGO geworden und sind es aber sehr ungern. Wir wurden auch nicht als NGO geboren, sondern einfach als Zusammenschluss von Militanten, von Aktivisten, die politisch aktiv waren. Freunde in Palästina sagen, wenn sie einmal dann die Freiheit haben, erlassen sie als erstes ein Gesetz, um NGOs zu verbieten, weil tatsächlich NGOs durchaus ein Teil des Problems sind. Natürlich hinter jede Entwicklungshilfe steckt eine Agenda und so ist es ja insbesondere im palästinensischen Fall auch. Also Geld fließt, um vor allem den Widerstand zu schwächen, um sich an den Diskurs Europas anzupassen, wo es eben nicht um Widerstand geht, sondern um schönen und gewaltlosen, bunten Widerstand, der nicht genau das ist, was dem Interesse der Palästinenser entspricht. Natürlich, man kann nicht alle NGOs über einen Kamm scheren, es kommt drauf an, aber das Problem der Normalisierung, also der Arbeit der NGOs, die das Unnormale zur Normalität machen, ist ein sehr großes und dagegen wehren sich viele Organisationen, die eben auch diesen Diktat der politischen Konditionierung durch die Gelder aus dem Westen sozusagen entziehen.
Im Moment sieht die Situation sehr verworren aus. Im Moment scheint sogar wieder eine Art kalter Krieg zu entstehen. Der kalte Krieg im 20. Jahrhundert hat vielerorts Entwicklung, auch Friedensprozesse behindert. Gleichzeitig könnte es ja auch Chancen geben. Die USA, die wichtig ist, wenn es um die Politik von Israel geht, hat jetzt einen Präsidenten, der nicht noch einmal kandidieren muss, also auf weniger Spendengelder von reichen jüdischen Amerikanern angewiesen ist und deshalb auch mal ein anderes Machtwort in Israel, in Palästina sprechen könnte. Wie sehen Sie das? Denken Sie, dass im Moment wieder ein Aufbruch zu Frieden möglich ist? Oder sieht es wirklich so düster aus, wie es sich von außen präsentiert?
Ich glaube, dass Frieden nicht das Ergebnis von Verhandlungen sein kann. Denn Verhandlungen können immer nur Kräfteverhältnis widerspiegeln. Und das Kräfteverhältnis spricht natürlich nicht für die Freiheit der Palästinenser, sondern eher für den israelischen Staat. Deswegen sieht das düster aus, solange man den sogenannten Friedensprozess noch für eine Option hält, wenn man einmal einsieht, dass 24 Jahre Verhandlungen zu nichts geführt haben und der Weg ein anderer sein muss, glaube ich, dass es zunehmend besser aussehen kann. Und der andere Weg wäre, die BDS-Kampagne, die Boykottkampagne, um Israel dazu zu zwingen, sich an das Völkerrecht zu halten. Und deswegen schließt das ERC und ganz viele andere Organisationen schließen sich dem Ruf der palästinensischen Zivilgesellschaft an und fragen die Israelis als Individuen oder alle anderen gewissenhaften Individuen in der Welt, Israel zu boykottieren und Druck auszuüben, damit die Regierungen weniger, also die Regierungen Europas, weniger Kompliz dieser Besatzung und Unterdrückungspolitik werden.
Eine Chance eben für die Organisation, für die Sie gearbeitet haben, Alternative Information Center, ist ja auch, dass eben Israeli da beteiligt sind. Sie haben auch gesagt, diese Gruppe von Israeli, die der Expansion von Israel kritisch gegenübersteht, die wächst. Aber ist dann nicht die Gefahr bei einem Boykott, bei einem weitgehend Boykott, dass dann gerade diese Israeli dann plötzlich wieder wegfallen im Widerstand?
Gar nicht. Also beim Boykott geht es gar nicht um Individuen. Also es geht gar nicht darum, Israelis als Israelis zu boykottieren, sondern die israelische Staatspolitik zu boykottieren. Und in Israel wissen das die israelischen Aktivisten sehr gut. Deswegen gibt es auch eine Gruppe, die Boycott from Within heißt, also eine israelische Gruppe, die den Boykott unterstützt. Und auch im Boykott, so ähnlich wie im südafrikanischen Fall, einen sehr gewaltlosen und wirksamen Weg sieht, einfach Druck auszuüben, denn keine Unterdrückung hat aufgehört, nur weil die Unterdrücker eingesehen haben, dass sie böse Unterdrücker waren. Also Druck ist nötig, war schon immer nötig in der Geschichte des Menschen und in dem Fall ist es genau ebenso. Und deswegen ist Boykott auch für die Aktivisten in Israel sehr wohl eine brauchbare Option.
Das sagt Ika Dano, die italienische Arabistikstudentin, arbeitete 2,5 Jahre lang für das Alternative Information Center in Bethlehem in Palästina.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Montag, dem 7. April auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann analysieren wir die Situation in Ungarn mit unseren Radiokollegen in Budapest. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.